Mein heutiges Thema handelt von einem Versprechen, das Politik der Gesellschaft gern macht: Aufstieg durch Bildung. Das wird inzwischen ja nicht mehr nur so verstanden, so nach dem Motto, wenn du Individuum dich anstrengst, dann kannst du es bis nach ganz oben schaffen, sondern auch als ein Versprechen des Sozialstaates, den Menschen ein besseres Leben zu garantieren. Warum wird das Thema häufig diskutiert? Weil es in dieser Gesellschaft einen sehr hohen Prozentsatz von jungen Menschen gibt, meist mit Migrationshintergrund, die einer Risikogruppe angehören, die noch nicht einmal Mindeststandards von Bildung erreichen. Mein Gast zu diesem Thema ist Bildungshistoriker. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine im Juventa Verlag München kürzlich neu erschienene Geschichte der Erziehung, Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung, gilt als Standardwerk. Herzlich willkommen, Professor Heinz Elmar Tenort.
Guten Tag, Herr Kahle.
Herr Professor Tenort, mit einem Bildungshistoriker beginne ich natürlich auch historisch. Wenn wir darüber reden, ob Bildung sozialen Aufstieg ermöglicht, dann muss man im 19. Jahrhundert beginnen. Warum kann man dieses 19. mit gutem Recht als Jahrhundert der Bildung bezeichnen? Worin bestand diese damalige Bildungsrevolution moderner bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften, wie es im Brockhaus heißt, und der Text ist ja von Ihnen?
Die Bildungsrevolution besteht darin, dass der Zugang in Berufe, vor allem, und das war ganz wesentlich, der Zugang in Staatsberufe, in akademische Qualifikationen des Richters, des Beamten generell, aber auch des Auswärtigen Dienstes, in den Lehrerberuf, Mediziner und Ärzte, eindeutig und ausschließlich abhängig gemacht wurde von Bildungszertifikaten. Niemand konnte mehr aufgrund seiner Herkunft allein solche Tätigkeiten ausüben. Niemand konnte mehr aufgrund seiner Herkunft allein zum Beispiel studieren. Sondern alle mussten seit dem 19. Jahrhundert und bis heute, wenn sie studieren wollen, wenn sie bestimmte Berufspositionen erreichen wollen, wenn sie in bestimmten Tätigkeiten sich bewegen wollen, ein Zertifikat nachweisen, das ihre Kompetenz ausweist. Und die Revolution besteht darin, dass an die Stelle der Herkunft, der Geburt und sozialer Privilegien Leistung tritt. Das ist Bildung im 19. Jahrhundert, das Zertifikat, die Berechtigung, die zertifizierte Qualifikation.
Beginn des 20. Jahrhunderts, der Kaiser wollte innenpolitisch Ruhe schaffen. Auch hier wieder ein Versprechen, nämlich gleiche Bildungschancen herzustellen. Da merkt man schon, warum es diese Parole Aufstieg durch Bildung durch die Politik propagiert gibt.
Ja. Die Losung heißt historisch zunächst freie Bahn dem Tüchtigen. Und der Kontext ist tatsächlich innenpolitische Legitimation zunächst und zuerst. Denn natürlich war den Arbeiterschaften und ihren Parteien, der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften völlig klar, dass sie durch Mechanismen der Finanzierung von Bildungsprozessen ausgeschlossen waren von höherer Bildung, ausgeschlossen waren von akademischen Berufskarrieren. Das hat Unruhe und Unwissen und Ungeduld erzeugt und auch aktive Bekämpfung solcher Sachen. Wissen ist Macht ist eine Losung der Sozialdemokratie gewesen und sie hat das insgesamt bezogen. Und die Gegenlosung wird freie Bahn dem Tüchtigen. Das hat neben diesem innenpolitisch pazifizierenden Aspekt, die entscheidenden Texte stammen dann aus dem Ersten Weltkrieg, als der Kaiser auf einmal ja keine Parteien mehr kennt, sondern nur noch Deutsche. Neben diesem pazifizierenden Aspekt hat das auch einen Punkt, den man gleichzeitig sehen muss, eine Art bildungsökonomischen. Die Bildungstalente so weit auszuschöpfen, wie sie überhaupt verfügbar sind. Und man hat dann gesehen, es gibt eben einzelne kluge Arbeiterkinder, die muss man fördern und die will man haben, mit der hinterlistigen Absicht, wenn man sie erst hat, sind sie auch da weg und man hat sozusagen die organisierte Arbeiterbewegung mitgeschwächt. Das Ökonomische, das Soziallegitimatorische und eine individualistische Perspektive aufbauen statt einer kollektiven.
Ganz ähnlich wollten das doch eigentlich die sozialistischen Gesellschaften. Da hieß es dann Brechung des Bildungsmonopols. Haben die das dann geschafft?
Also das ist da kollektiv gemeint und nicht individuell. Geschafft, auch wenn ich mich unbeliebt mache, nein. Es gibt Phasen, wenn man nur in der Geschichte der DDR bleibt, kann man sehen, dass es unmittelbar in der SPZ noch und dann bis in die Mitte der 50er Jahre, da wird die Losung ja wiederentdeckt, so etwas wie positive Diskriminierung gibt. Das meint, der Zugang zum Studium wurde über Arbeiter- und Bauernfakultäten für bisher nicht Rekrutierte eigens geöffnet. Bei Engpässen wurden die eher zugelassen als andere. Dann werden systematische Benachteiligungen eingebaut. Bürgerliche Kinder dürfen zuerst gar nicht studieren, dann nur begrenzt. Wenn dann bürgerliche Kinder noch Pfarrerskinder sind, dürfen sie auch während der ganzen DDR-Zeit nicht studieren oder nur ganz selten. Und von daher ist das am Anfang tatsächlich eine Umschichtung der Bildungschancen gewesen. Das lässt Mitte der 50er Jahre schon nach. Nach dem Mauerbau setzt ein Prozess ein, den ein DDR-Soziologe selbst, insofern bin ich guten Gewissens, wenn ich das sage, Refeudalisierung genannt hat. Und Refeudalisierung meint bei Arthur Meyer, das ist der Soziologe gewesen, dass die herrschende Intelligenz, die akademischen Berufe der DDR, die führenden Machteliten sich im Grunde über das Bildungswesen selbst reproduzieren. Und dann sinkt die Chance eines Arbeiterkindes in der DDR studieren zu können unter den Satz der Bundesrepublik. Und von daher würde ich sagen, ist es nicht gelungen, sondern da hat sich die alte Struktur reetabliert, dass die Privilegierten sich über Bildung reproduzieren und ihre Statuspositionen behaupten und bewahren.
Gehen wir wieder in den Westen zurück. Aufstieg durch Bildung war im Grunde immer eine sozialdemokratische Parole.
Während der Weimarer Republik gibt es von Leonhard Nelson, ein Philosoph in Göttingen, der den Internationalen Sozialistischen Kampfbund leitet und einer der führenden Theoretiker der Bildungspolitik der Sozialdemokratie war, ganz deutlich gesagt, werden Texte veröffentlicht, die heißen gegen den Bildungswahn. Und der sagt ganz eindeutig, erst wenn wir politisch und sozial eine Umschichtung erreicht haben, kann Bildung ihre autonome Qualität entwickeln. Lasst euch nicht auf diese Fährte locken. Aber in den 50er und dann in den frühen 60er Jahren übernimmt die Sozialdemokratie tatsächlich diese Losung Aufstieg durch Bildung. 1963 gibt es einen entsprechenden Kongress, den die SPD veranstaltet. Und der ist tatsächlich in dieser Phase so zu verstehen, dass man glaubt, für alle Schichten zunehmende Beteiligung an höherer Bildung, gesellschaftliche Ungleichheit abbauen zu können, sodass Bildung für alle, Wohlstand für alle, soziale Gleichheit die Verbindungskette werden, mit der man begründet. Und bis zu einem bestimmten Punkt findet man das auch bei der CDU dann kurze Zeit später. Ludwig Erhard kehrt die Reihenfolge um. Wohlstand für alle, Bildung für alle und Aufstieg für alle. Und unsere Bundeskanzlerin hat letztens noch eine Rede gehalten. Wohlstand für alle ist Bildung für alle. Also ein bisschen runtergedrückt, nicht, dass man immer mehr Geld bekommt. Seit der Zeit existiert diese Losung quasi unbestritten im politischen Milieu.
Aber wenn Sie sagen 60er Jahre, da hat es ja wirklich eine Bildungsexpansion gegeben. Worin bestand die eigentlich?
Die Bildungsexpansion setzt Ende der 50er Jahre schon ein. Also gegen die landläufige Lesart, dass erst die Texte über Bildungskatastrophe, 64, Christ und Welt, Georg Picht, ein evangelischer Theologe, hat solche Artikel geschrieben, Ralf Dahrendorf hat ein berühmtes Buch geschrieben, Bildung ist Bürgerrecht, 1965. Das ist nur noch die propagandistische Unterstützung eines Trends, der schon in Gang gekommen war. Und die Bildungsexpansion hat ohne Zweifel stattgefunden. Das kann man an ein paar Indikatoren vergleichen. Die Abiturientenquote am Altersjahrgang in Deutschland lag traditionell um 5%. Sie liegt Anfang der 60er Jahre zwischen 5% und 10%, je nach Bundesland. Sie liegt heute, wenn man nach gleichen Standardindikatoren rechnen würde, über 40 und mehr. Also die Teilnahme an höherer Bildung als erster Indikator ist ganz eindeutig passiert. Wir haben inzwischen städtische Regionen, wenn Sie Berlin, den Südwesten nehmen, da gehen 70-80% der Kinder aufs Gymnasium und so viele machen Abitur. Es gibt Sozialmilieus, höhere Beamte, deren Töchter, die erwähne ich aus einem bestimmten Grund, den ich gleich erläutere.
Aber übrigens vor allem der öffentliche Dienst, da sitzen Sie.
Und da waren die Berufspositionen. Ne? Diese Expansion konnte da sein, weil wenn das Bildungssystem expandiert, man mehr Lehrer braucht, wenn das Bildungssystem länger dauert, man mehr Gymnasiallehrer braucht. Wenn Sie den Wohlfahrtsstaat umbauen auf eine moderne Verfassung, Dienstleistungsgesellschaft wie heute, haben Sie eine höhere Nachfrage nach höherer Qualifikation. Insofern, der Arbeitsmarkt hat sich verändert, vom Staatsdienst weg in weite Bereiche ausgegriffen. Es werden neue Schichten rekrutiert. Also Expansion ohne Zweifel, höhere Beteiligung ohne Zweifel. Auch, muss man auch hinzufügen, mehr Gleichheit als früher. 1965 gab es so eine idealtypische Vier-Indikatoren-Gruppe für Ungleichheit. Eine Stilfigur, die die Soziologen erfunden hatten. Das evangelische Landarbeiterkind und das weiblichen Geschlechts. Also Mädchen waren benachteiligt, Minoritätengruppen auf dem Lande und Unterschichten waren benachteiligt, konfessionelle Benachteiligung gab es und dann wirklich Sozialschichtbenachteiligung. Von diesen vier Benachteiligungsgruppen sind im Laufe der Bildungsexpansion ganz eindeutig drei nicht mehr existent. Es gibt keine Bildungsungleichheit mehr nach der Konfession. Das alte katholische Bildungsdefizit, das Max Weber um 1900 noch hatte, ist verschwunden. Die Konfessionen beteiligen sich gleich. Es gibt überhaupt keine Bildungsbenachteiligung mehr für Frauen. Die sind von 1960 bis heute die eindeutigen Gewinner der Bildungsexpansion.
Ich wollte gerade sagen, ist die Bildungsexpansion vor allem eine weibliche?
Mehr Studierende als Jungen, inzwischen mehr Hochschulabsolventen als Jungen. Wir sind kurz davor, mehr Doktoranden, weibliche als männliche zu haben. Und es gibt keine regionale Bildungsungleichheit mehr in dem gravierenden Maße wie früher. Wenn Sie in Ostfriesland auf die Welt kommen oder in ländlichen bayerischen Regionen, haben Sie im Grunde die gleiche Chance, eine höhere Schule zu erwischen. Nicht ganz wie in einem innerstädtischen Ballungsgebiet, aber doch nicht mehr so gravierend wie früher. Geblieben ist soziale Ungleichheit nach Herkunft und sozialer Schicht. Auch deswegen, und jetzt muss man erklären, warum die Expansion das nicht gebracht hat, wenn man die Feinstruktur der Expansion anschaut, da sieht man bestimmte Besonderheiten. Was Sie gerade sagten, besonders Mädchen, besonders Bürgerliche, ein Großteil der Expansion hat diejenigen Gruppen getroffen, die im höheren sozialen Schichten früher die Realschule machten und dann beruflich oder ohne Beruf heiraten. Die machen jetzt Abitur, die studieren jetzt. Also das Bildungspotenzial in diesen Schichten, die sowieso bildungsaffin waren, ist nahezu zu 100% ausgeschöpft, während die Bildungsbeteiligung in unteren sozialen Schichten viel geringer, auch bei Mädchen viel geringer ausgeschöpft worden ist. Und den zweiten Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn man erklären will, warum sich Ungleichheit auf höherem Niveau der Gesamtbildungsbeteiligung trotzdem in der Hierarchie wiederholt: Wir haben eine neue Unterschicht natürlich inzwischen gegenüber 1965. Und diese neue Unterschicht sind Migranten. Und die Migranten, die Arbeitsmigranten, die seit den 60er Jahren in die Bundesrepublik eingewandert sind und zum Entsetzen vieler nicht wieder zurückgegangen sind, sondern hier geblieben sind und Einwanderer geworden sind, die bilden die neue Unterschicht. Und die Risikogruppen, von denen Sie eingangs sprachen, rekrutieren sich jetzt aus den neuen Unterschichten. Und die neuen Unterschichten und die neuen Bildungsbenachteiligten sind Migranten, sind Arme, sind solche, in denen Familien, die Eltern unqualifiziert sind, keinen eigenen Beruf haben, meist auch noch arbeitslos. Und dann sind es Jungen. Der idealtypische, das also gegenüber 1960, das Mädchen vom Lande bestimmter Konfession, ist jetzt abgelöst durch den Jungen aus der Stadt, der Migrationshintergrund hat und aus armen Familien kommt, von ungebildeten Eltern.
Ich komme auf diese Risikogruppen im zweiten Teil des Gesprächs zurück. Ich möchte erst noch mal beim Prinzipiellen bleiben, was also diese Parole Aufstieg durch Bildung eigentlich beinhaltet. Sie war im Grunde immer nur ein Versprechen auf Chancengleichheit und nicht unbedingt auf Gleichheit im Ergebnis. Das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Punkt, auf den man noch hinweisen soll. Denn Sie sagen ja, ein Gleichheitsversprechen sei ein unseriöses Versprechen. Warum?
Also Sie können, wenn Sie Bildungsbeteiligung erhöhen und nicht parallel zum Beispiel die Berechtigungsfunktion der Zeugnisse auch erhöhen, dann haben Sie zunächst einen Effekt, der in mehr Wettbewerb besteht. Früher sind 60 und mehr Prozent aller Abiturienten und Studenten in den Staatsdienst gegangen oder in staatsabhängig nahe Berufe, Lehrer geworden, Ärzte, Juristen, Verwaltungsbeamte, Polizisten, was weiß ich. Die Quote der Studierenden, für die diese Berufsposition bereitsteht, ist unter 10% gesunken. Das heißt, sie konkurrieren jetzt auf dem Arbeitsmarkt. Ihr Zertifikat ist nicht mehr Berechtigung, sondern Eintrittsbedingung für den Wettbewerb. Notwendige vielleicht, aber auf keinen Fall mehr hinreichende Bedingung, um eine Berufsposition zu erreichen. Als ich studierte, konnte man in aller Gelassenheit sagen, wenn du gar nichts wirst, Lehrer kannst du immer noch werden. Das ist vorbei.
Naja, heute muss man studiert haben, um Bausparverträge zu verkaufen.
Heute muss man das machen und damit ist der Wettbewerb auf einer höheren Ebene angekommen und damit werden Qualifikationen unten drunter entwertet. Das heißt, sie haben zwar ein Abitur, aber sie streiten sich im Grunde auf einem Level, das gar nicht die Chancen des alten Abiturs mehr hat, gar nicht mehr die Zielposition beim Einkommen, gar nicht mehr die Sicherheit im Beruf. Und von daher ist die Zielversprechen steigt auf, ihr werdet reich, ihr habt ein angenehmes Leben. Das widerspricht dem, was man das Bildungsparadoxon nennen kann. Je mehr Leute mit gleichen Qualifikationen sich um eine begrenzte Menge von Positionen bewerben, umso weniger taucht die Bildung, damit man damit was wird, sondern man verschärft den Wettbewerb, aber nicht mehr die Garantie, etwas zu werden.
Also um es nochmal ganz klar zu sagen, Bildung beseitigt keine Klassengrenzen.
Auf keinen Fall.
Man kann gleiche Ausgangschancen also für alle fordern, möglichst schaffen, aber eben keine Gleichheit der Zielchancen versprechen. Und man darf dazwischen, ein wichtiger Punkt, glaube ich, der gerade in der Diskussion der 60er und 70er Jahre eine Rolle spielt, man darf auch nicht das Leistungsprinzip denunzieren.
Ja, das gehört natürlich mit dazu. Wenn Sie die höhere Bildungsbeteiligung dadurch erkaufen, dass Sie die Standards für den Erwerb von Abschlüssen senken, dann ist, um bei dem Beispiel des höchstwertigen Standards in unserem Bildungssystem zu bleiben, beim Abitur, das Abitur irgendwann nichts mehr wert. Und dann ist die schulische Eingangsqualifikation, die früher stabil und gut
war. Irgendwann oder jetzt schon nicht mehr?
Es wird wieder besser. würde ich sagen, weil man inzwischen wieder standardisiert und über Bildungsstandards und Prüfung und Evaluation von Schulen die Leistungsmaßstäbe wieder eindeutiger macht. Aber dann kommt ein Mechanismus raus, der in Deutschland den Zusammenhang von Bildungssystem und Berufssystem und Sozialchancen ganz wesentlich beeinflusst hat. Dann ist das Bildungssystem nicht mehr Garant für den Zugang in Berufe, Ausbildung und Tätigkeiten, sondern dann wird selektiert außerhalb. Um ein Beispiel zu geben, wir waren in Essen in einer Debatte kürzlich und da hat die Firma Krupp uns erläutert, wie sie Lehrlinge auswählt. Lehrlinge, nicht irgendwen akademischen Beruf. 100 Lehrlingsplätze, ich stilisiere jetzt die Zahlen, 3000 Bewerbungen. Von den 3000 Bewerbungen sind 2000 Realschulabschluss und höher. 1000 Hauptschulabsolventen. Früher war der Lehrling ein Beruf für einen Volksschuloberstufenabsolventen mit 14 Jahren. Die laden 100 von den 3000 ein. Von den 100 Eingeladenen waren drei Menschen Hauptschulabsolventen. Wer hat die Stelle gekriegt? Nur die Abiturienten. Das heißt, der Lehrlingsberuf, der in Essen verlässlich für einen Volksschüler als Mechaniker bei Krupp oder Dreher früher war, ist vollständig aus dem Handlungsraum geschwunden. Nicht mal der Realschulabsolvent hat fast noch eine Chance, da reinzukommen.
Naja, was natürlich zum Teil auch daran liegt, dass die Anforderungen in diesen Berufen höher geworden ist. Man geht mit viel komplizierterer Technik um. Aber vom Prinzipiellen her heißt Bildungschancen nicht auch, möglichst viele zu einem hohen Bildungsabschluss zu bringen?
Das ist richtig. Und da wäre ich der Allerletzte, der dagegen hier argumentieren würde. Nur darf man das Zweite nicht mitbringen. Sagen, je mehr ihr euch daran beteiligt, umso sicherer wird euer Lebenslauf. Sondern man muss ganz klar und nüchtern sagen, ihr müsst sozusagen das Notwendige tun, um dann selbst noch danach mit den weiteren Kriterien des Zugangs in Berufe das Hinreichende leisten zu können. Sonst fällt man sofort raus. Das ist klar. Aber dadurch erzeugt man sozusagen einen Druck, dass man das Normalniveau der Erwartungen an Qualifikationen im Grunde schon beim Abitur hat. Und dann bleiben alle die, die nicht Abitur machen, weil unser Abitur ja noch immer eine selektive Schwelle ist, wieder geworden ist, dann bleiben alle die auf der Strecke. Dann heißt höhere Bildungsbeteiligung, Erzeugung gleichzeitig von Benachteiligten. Denn man muss ganz nüchtern sagen, wer von Aufstieg redet, muss auch von Abstieg reden. Wenn Wettbewerb ist, nach einem simplen Satz, für den Rest bleibt der Rest. Und wer das Abitur nicht hat und wer die Qualifikation nicht mitbringt, fällt hinten rüber mit dem, wie ich finde, höchst problematischen Nebeneffekt, dass für die vom Ausschluss Betroffenen der Mechanismus, der benutzt wird, Bildung, Zertifikat, Prüfung, ihnen signalisiert, du warst zu dumm. Es lag an dir. Dann wird also die im Grunde unsinnige Strategie des Upgradings of Jobs und der Erhöhung der Zugangsbarrieren zu einem Mechanismus der Entwürdigung der von Betroffenen und Ausgeschlossenen bis hin zu Effekten, die wir in der historischen und empirischen Bildungsforschung kennen. Abiturienten wissen, wenn man sie fragt, wie war denn dein Lebenslauf und deine Karriere als Student hinter, ach, Glück habe ich gehabt, das war günstig, ich hatte meine Eltern und der Lehrer hat mir geholfen und da bin ich noch so eben reingerutscht. Die können also zwischen Leistung, Glück, Zufall präzise unterscheiden und rechnen sich nie persönlich zu, wenn es mal schiefgegangen ist und sagen, na Gott, kann passieren. Hauptschulabsolventen schreiben sich ihren Misserfolg selbst zu, auf die Person. Ich bin zu dumm, ich kann nichts, ich darf nichts, weil ich zu blöde bin. Ich bin zu Recht rausgefallen. Und das ist der negative Effekt dieses Wettlaufs um Positionen, der über Bildung nicht nur reguliert wird, sondern auch legitimiert wird. Am Ende bin ich nicht nur rausgefallen, sondern auch noch als Dummer etikettiert.
Aber nochmal einen Punkt zur Frage, also inwieweit zum Beispiel eben Arbeiterkinder an die Universitäten gekommen sind, ein höherer Anteil im Laufe des letzten Jahrhunderts. 1920 betrug die Wahrscheinlichkeit eines Arbeiterkindes, auf die Hochschule zu kommen, 1 zu 100, jetzt 1 zu 8. Also ist doch etwas geschehen.
Erstens gibt es weniger Arbeiter. Von daher hat sich die Chance verbessert. Das Zweite ist, es ist natürlich etwas geschehen. Das Maß an Ungleichheit ist geringer geworden. Es wird auch in bestimmten Milieus, unteren Mittelschichten, wenn man das so sagen darf.
Ich würde jetzt mal sagen, hört, hört.
Es gibt auch
hat es ja doch funktioniert.
Na, der Aufstieg ist damit nicht gleichzeitig passiert. Das muss man ja wissen. Man ist zwar dabei, aber man ist immer noch in einem ganz gravierenden Sinne doch noch von Ausschluss und Einschluss zugleich betroffen, während das kollektive Versprechen ja war, ihr habt das Abitur, dann habt ihr die gleichen Chancen wie andere. Heute erlebt man ja, ihr seid gleich qualifiziert, aber schon beim Übergang in die höheren Schulen am Ende der vierten Klasse ist die Wahrscheinlichkeit bei gleicher intellektueller Leistungsfähigkeit, dass ein Arbeiterkind eine Empfehlung für die höhere Schule bekommt, viermal geringer als die für ein bürgerliches Kind. Also Leistung und Herkunft spielen noch immer negativ zusammen.
Und Differenz und Nichtgleichheit, das wird ja auch bei uns widersprüchlich gesehen, worauf Sie zu Recht aufmerksam machen. Das Gymnasium ist für die einen nur elitär und erzeugt Ungleichheit. Also zum Beispiel sagt die Partei Die Linke für Berlin, Sozialquoten müsse es geben für Gymnasien und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit der Schüler. Das bedeutet doch andererseits, dass man das Abitur unbedingt haben will.
Ja, also das ist natürlich ein völlig absurden Vorschlag. Wenn Sie unabhängig von der Leistungsfähigkeit der Schüler Sozialquoten einführen, das ist das, was ich vorhin mit positiver Diskriminierung meinte, und nur soziale Herkunft als Kriterium machen, dann entwertet man das Bildungszertifikat, das man gleichzeitig anstrebt. Denn jeder, der dann einen Absolventen einer Schule nimmt, wird natürlich sagen, ich nehme von der Schule niemanden mehr, weil die gar nicht nach Leistung gehen. Also das Garantieversprechen für Kompetenz, das die Schule mir gibt und das sie als symbolische Garantiefunktion ganz wesentlich hat, ist zerstört. Und der muss wirklich töricht sein, der so etwas vorschlägt. Den Mechanismus zu zerstören, der individuelle Anstrengung noch lohnend sein lassen könnte. Also von daher halte ich das für einen wirklich absurden Vorschlag. Das andere, was Sie zu Recht sagen, ist, er macht klar, wir leben immer noch in einer Gesellschaft in Deutschland, bei der es einen symbolischen Indikator für Zugehörigkeit und für die Unterscheidung von oben und unten gibt. Und das ist das Abitur. Das trennt die weiße Kragenlinie von den Blaumännern. Das macht sichtbar, ob ich Akademiker werden kann oder nicht. Das unterscheidet Karriere und Erfolg oder Misserfolg im Bildungssystem. Wir haben kein anderes System, nach dem wir so kodieren. Das Abitur besteht seit 200 Jahren.
Ja, immerhin.
Das ist so stabil.
Das Gymnasium leistet das ja offenbar auch, aber offenbar leisten es die Gesamtschulen nicht in dem Maße.
Also es gibt gute und schlechte Gesamtschulen. Ne? Und ich will nicht alle Gesamtschulen tadeln. Die Gesamtschulen haben eine Problematik. Sie sind ja in der Regel Schulen der Sekundarstufe 1, also bis zum 16. Lebensjahr. Und zum Abitur führen sie erst, wenn sie Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe sind. Da kommt es dann wieder. Also wir haben gar kein gesamtschulisches System bis zum Abitur, sondern in der Regel nur bis zur Sekundarstufe 1, also bis zum 16. Lebensjahr. Und danach kommt das Gymnasium wieder zu seinem Recht mit der Oberstufe, der abiturbezogenen Sekundarstufe, wie das so schön auch heißen kann. Das Zweite ist, die Gesamtschulen leisten schon in der Sekundarstufe 1 zwischen 10 und 16, den Ausgleich an Nachteilen der Herkunft nicht, den sie am Anfang vor 40 Jahren versprochen hatten, sondern sie sind genauso selektiv und im Grunde ungerecht wie das andere System, das man attackiert. Und sie haben noch weniger, das finde ich das besonders Dramatische, noch weniger nachweislich Förderchancen gegenüber weniger Hochbegabten als das Gymnasium. Das Gymnasium ist ein anregenderes Lernmilieu für nicht so ganz stark Begabte als die Gesamtschule. Das ist das richtig Erschreckende. Also alle Versprechen, die die Gesamtschule gegeben hat. Wir fördern besser, wir integrieren besser sozial, wir bilden die angenehmeren Menschen aus, die auch freundlich miteinander umgehen. Nichts hat sich eingestellt. Die soziale Problematik ist nicht bewältigt, die gesellschaftliche Integration ist nicht geleistet, die Chancen sind nicht besser geworden. Ein Kollege von mir, Helmut Fendt in Konstanz, der darüber 40 Jahre gearbeitet hat, auch in Zürich noch, hat ja ganz resigniert am Ende seines Lebens vor kurzem geschrieben, alle meine Erwartungen sind enttäuscht und ich, armer Kerl, habe es auch noch nachgewiesen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Heinz-Elmar Tenort, Bildungshistoriker, Inhaber des Lehrstuhls für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir sprechen über das Thema Aufstieg durch Bildung. Sie haben, Herr Professor Tenort, die Risikogruppen schon angesprochen. Sie haben sie auch schon beschrieben, also meist migrantisch und meist auch Jungen. Man kann sicherlich die These vertreten, dass das Bildungssystem hier zum Reparaturbetrieb für verfehlte Integrationspolitik erklärt wird. Stichwort Integrationspolitik haben Sie ja auch schon genannt. Aber Frage, täuscht mein Eindruck, es beginnt die große Ratlosigkeit. Was machen wir eigentlich mit diesen Risikogruppen?
Ja, die große Ratlosigkeit ist tatsächlich da. Ich wäre ja gestuft zufrieden, muss ich sagen. Ich bin ja bescheiden geworden. Und als wir anfingen, das Phänomen zu entdecken und darüber zu schreiben und zu reden, haben wir ja zunächst als Reaktion gehabt, das ist nicht so wichtig. Und haben politisch und auch im Forschungskontext gehört, na ja, das gibt es, aber da kann man im Grunde nichts machen. Inzwischen gibt es ja das Problem in der öffentlichen Wahrnehmung in eindeutiger Identifikation. Wenn eine Zeitung wie die FAZ einen Artikel von mir von einem Tag zum anderen wirklich druckt, und Tabellen abdruckt, was sie ganz selten tut, dann hat das ein Level der Aufmerksamkeit erreicht, den ich ganz wichtig finde. Die Böll-Stiftung hat gerade, da waren wir ja auch beteiligt, einige Kollegen und ich, ein eigenes Programm gemacht gegen die Vererbung von Bildungsungerechtigkeit im Lebenslauf. Und sie wird im März dazu eine Tagung veranstalten. Also es gibt allmählich die Wahrnehmung des Problems, die Anerkennung, dass hier das zentrale Problem liegt, wenn wir 23% eines Altersjahrgangs alle Kompetenz- und Teilnahmechancen am Leben verweigern. Und das tun wir de facto. Dann ist das Problem da. Die Schwierigkeit ist, wie kann man agieren? Weil 2, 3 Strategien, die wir uns mit Risikogruppen zunächst immer einfallen lassen, reichen nicht aus. Die erste war, macht mehr vorschulische Erziehung. Das ist natürlich wichtig, weil die Einführung in die Verkehrssprache der elementare Zugang zur Bildung ist. Aber das reicht ja nicht hin. Es gibt ja Schwellen, an denen das Risiko sich immer neu wiederholt, an denen die Jugendlichen ausgesetzt werden. Beim Übergang in weiterführende Schulen, beim Übergang in den Beruf, von dem Beruf in eine Tätigkeit, von Qualifikation und Weiterbildung. An jeder dieser Stellen sieht man, kumulieren die Nachteile neu. Und wir müssen im Grunde auf den ganzen Lebenslauf bezogen immer neu ansetzen. Wir müssen unbedingt die Eltern dieser Jugendlichen mitbeteiligen, weil die viel zu wenig bisher, nach allem, was wir wissen, ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder tatsächlich in Schulen sind, dass sie schlicht anwesend sind.
Wie schaffen wir das, wenn es noch nicht mal gelingt, wirklich Schulpflicht durchzusetzen in Berlin? Es ist doch absurd. Wir haben im Schulgesetz eine Klausel drin, 2.500 €, ersatzweise 6 Wochen Erzwingungshaft. Und wenn Richter den Vorschlag machen, man sollte vielleicht mit diesem Mittel mal arbeiten. Und selbst wenn man beim ALG-II-Empfänger nur 200 € verhängt, dann kommt der große Aufschrei. Und zwar nicht nur aus der Gesellschaft, sondern eben auch aus der Politik, aus derselben Politik, die im Senat übrigens daran denkt, diese Schwelle auf 5.000 € hochzusetzen.
Ja. Natürlich gibt es die Strafe bei Schulversäumnissen ist eine der ältesten Strafen im Strafgesetzbuch. Also wenn Sie in alten preußischen Akten lesen, nebenher bin ich ja Bildungshistoriker, habe ich zuerst gefunden, Verbrechen der Kinder heißen die Akten. Was war das? Schulversäumnis. Was man tun kann, ich finde die Strategie 2.500 oder 5.000 € nicht die beste, ohne dass ich ein Rezept hätte. Aber es gibt ja einzelne erfolgreiche Schulen in Berlin. Wenn Sie die Zelterschule zum Beispiel sehen, als ein Beispiel. Die haben etwas Simples gemacht, was offenbar in dem Milieu folgenreicher ist, dass man meint, Sichtbarkeit des Ereignisses. Ein System der innerschulischen Kommunikation, bei dem eine Viertelstunde nach Schulbeginn der Direktor weiß, welche Kinder nicht da sind. Was macht er dann? Er ruft zu Hause an. Und wenn man nicht anrufen kann, schickt er jemanden hin. Und das tut er jeden Tag. Die Absenzquote, also die Fehlquote, ist auf nahezu null zurückgegangen, weil die öffentliche Stigmatisierung solcher Eltern, Milieus, Familien, als eure Kinder kommen nicht mal, etwas ausmacht. Das geht an die Ehre. Also Aufmerksamkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Eine Schule, die das intern über alle Klassen, Lehrer, das Kollegium, die Kinder hinweg kommuniziert. Präsenz ist das Erste. Also Rituale entwickeln und eine Ordnung fixieren und festlegen, in der man das stabil macht. Dann muss man gar nicht zunächst die 2.500 € verhängen, sondern die müssen das als ihr eigenes Thema sehen. Das Zweite ist, für die attraktiv werden. Also gerade für Jugendliche in der Hauptschulphase, kurz, die Schule muss ein Ort werden, an dem die Schüler erleben, die kümmern sich um den Berufszugang, der für mich problematisch ist. Die haben Kontakte mit Betrieben, die haben Lehrstellen, über die sie mitdisponieren können, die haben ein Coaching für Bewerbung und nicht nur das übliche, wie fülle ich einen Bogen aus, sondern Individualtraining. Also ein Bündel von Maßnahmen ist, glaube ich, das, was man machen muss. Man muss, glaube ich, auch, das finde ich ganz wichtig, die Schule für die ganz stark absenden Gruppen, also solche, die 3/4 Jahr oder gar nicht mehr kommen, neu zeitlich ordnen. Gar nicht mehr den üblichen Lehrgang vom Morgen bis zum Abend, zwar Pünktlichkeit und Präsenz am Tag, aber dann andere Tätigkeiten, mal was arbeiten. Es gibt eine Werkstatt hier mit einer Schule verknüpft, eine Autowerkstatt. Da machen die, die gar nicht mehr lernen wollen, zunächst mal, wie baue ich einen Motor ein und aus? Und die einzige Bedingung, damit sie das dürfen, was sie wollen, weil das für sie attraktiv ist, ist, sie müssen um 8 Uhr da sein. Und wenn Sie nicht um 8 Uhr da sind und Sie kommen 15 nach, sagt der Meister, nein, heute nicht. Geh in die Schule, du musst heute was anderes machen. Und solche Dinge sind viel wichtiger, dass man also eine Didaktik, eine Methodik, eine Institution, eine Organisation, Regeln, Verlässlichkeiten erzeugt, auch Erwartbarkeiten und Prämien hat, wie den Zugang im Beruf, in sinnvolle Tätigkeiten. Die könnten so etwas bringen, aber da muss man ganz nüchtern sagen, das kostet Geld. Das müsste man da investieren und nicht vielleicht erst in Exzellenzprogramme für Forscher. Das kostet Lehrer, die man dafür honoriert und nicht wie Herr Wowereit, wir deckeln die Lehrergehälter. Das finde ich unglaublich. Wir wollen den Lehrerberuf attraktiv machen und er sagt, wir deckeln den. Mehr dürfen die nicht verdienen. Leistung wird nicht mehr honoriert. Warum lobt er nicht öffentlich eine Prämie aus für Lehrer, die bereit sind, in so schwierigen Verhältnissen zu arbeiten? Stattdessen macht er Kontraproduktives.
Warum sind die Verhältnisse so schwierig? Ich möchte auf einen Punkt kommen, der in der Debatte immer so ein bisschen runtergespielt wird, nämlich die Frage kultureller Unterschiede. Und die gibt es. Schon die PISA-Forscher beschrieben die türkischen Schüler als die bei weitem schwierigste und gefährlichste Gruppe, ähnlich die Libanesen. Nun kann man noch die neuere Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung ranziehen. Man kann aber auch einfach mal in Berlin gucken, dass es zum Beispiel Vietnamesen gibt, die geradezu Leistungsbringer sind. Und warum wurde das eigentlich noch nicht entdeckt? Warum gibt es diese ganz starken Unterschiede? Warum werden sie nicht benannt und warum werden da keine Konsequenzen daraus gezogen?
Warum das nicht getan wurde? Ich glaube, eine Zeit lang hat man sich davor gescheut, das in dieser Detailliertheit zu sagen, dass es innerhalb der Migrantengruppen selber Unterschiede gibt, kulturelle, soziale Unterschiede im Bildungsinteresse und in der Bildungsbeteiligung, weil man Sorge hatte, man würde stigmatisieren. Und stigmatisieren liegt natürlich zunächst einmal als Risiko nahe. Aber ich glaube, man muss so arbeiten, wie man ja auch gegenüber älteren deutscher Bildungsverhältnisse dann anfing, Arbeiterkinder besonders zu fördern, Stipendien auszusetzen, Anreize zu geben, Schulen besser auszustatten.
Aber was machen Sie denn, wenn wir die gesamte Unterentwickeltheit des muslimisch-arabischen Raumes, die Buchproduktion dieses ganzen Raumes entspricht der Finnlands, wenn wir die also jetzt hier haben, warum wird das nicht benannt? Warum wird nicht geredet über patriarchalische Strukturen? Warum wird darüber nicht geredet?
Na, wir beide reden ja darüber, das finde ich schon mal wichtig. Und dass man das in einer Sendung, wie Sie sie jetzt gerade machen, sagt, dass Migration kein Indikator für strukturelle Benachteiligung ist, sondern dass Migration auf eine breite kulturelle Problematik verweist, bei der Benachteiligung, die die Gesellschaft ausübt, parallel geht mit fehlender eigener Anstrengung, mit einem anderen Wertesystem, das für die Kinder blockierend ist, mit Barrieren, die die Kultur selber sich selbst aufbaut und dass das keineswegs in der Opferrhetorik alleine angemessen verstanden ist. Das wäre einfach falsch. Das kann man inzwischen, glaube ich, deutlich sagen. Das kann man auch insofern deutlicher sagen, weil es auch innerhalb des türkischen Milieus, das darf man ja gar nicht ignorieren, die Hälfte meiner Examenskandidaten sind Migranten mit türkischem Hintergrund. Die machen inzwischen Examen. Und wir reden ihnen zu, werdet Lehrer. Geht in die Schulen, damit auch sichtbar wird, das geht auch anders. Das ist eine Minorität, aber die fängt an zu existieren. Und da mag das vielleicht ja meine historische Zeitperspektive sein. Ich glaube nicht, dass das von einem Tag zum anderen relativ rasch geht, sondern wir müssen da systematisch und langfristig dran operieren. Aber natürlich muss man ganz klar machen, alle Beteiligungsmuster, alle Erfolge in Bildungskarrieren stellen sich überhaupt nicht ein, wenn das nicht ein aktives Verhalten gegenüber Lernprozessen ist, wenn das nicht das aktive Suchen von Lerngelegenheiten ist, die aktive Wahrnehmung von Lernchancen,
das heißt,
und
Bildung
Anstrengungsbereitschaft.
Muss ein Wert sein.
Dass man das individuell für sich und für den Lebenslauf als Wert erkennt, etwas emphatisch vielleicht gemacht, man muss sich selbst seinen Lebenslauf als Lernprozess vorstellen und konstruieren wollen. Sonst wird das nicht. Also ich kann nicht für einen anderen lernen.
Ja.
Das ist ausgeschlossen.
Machen wir es doch mal praktisch. Angenommen, Sie würden vor einer Klasse stehen, Grundschüler. Früher haben die gesagt, ich lerne nicht, ich werde sowieso Hartz IV. Heute sagen sie, ich lerne kein Englisch, das ist eine Christensprache. Was machen Sie denn dann?
Oh, ich werde in der Grundschule, in einer Gruppe, die Sie ja offenkundig jetzt im Blick haben, erstmal zufrieden, wenn die alle die Verkehrssprache lernen würden. Das Englische kommt ganz spät. Ob das eine Christensprache oder nicht ist, glaube ich, ist für die in der Situation ganz kurz nur relevant. Wenn die Grundschulklasse für sie als Gruppe erfahrbar wird und zur Gruppe und zum Standard der Gruppe gehört, wir sprechen Deutsch in der Verkehrssprache, wie das die Schule in Reinickendorf mal beschlossen hat, bei uns wird Deutsch gesprochen, dann ist für die der Mechanismus Zugehörigkeit zur Gruppe, in der Gruppe anerkannt zu sein, viel wichtiger als christlich, nicht christlich, dann ist für die nicht mehr wichtig, das ist eine Christensprache, wie mein Vater zu Hause sagt, sondern ich bin in der Gruppe nur, wenn ich mit denen kommunizieren kann. Das heißt, die Gruppe selber wird ein Mechanismus, der stabilisiert und der herausfordert und dann will man dazugehören. Insofern ist das Schöne an der Schulklasse ja das, dass sie genau einen Eigenwert entwickeln kann gegenüber der Herkunft.
Der PISA-Koordinator Jürgen Baumert kritisiert, dass einige Länder offenbar die Mindeststandards für Hauptschüler senken wollen. Er meint, das hieße, Grundschulniveau zum Schulziel der Hauptschule zu erklären und Scheitern als Erfolg zu deklarieren. Er nennt das Bildungskarneval. Würden Sie ihm da zustimmen?
Auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass Jürgen Baumert und ich über das Thema schon seit langem gleich denken. Das geht überhaupt nicht. Man würde genau das tun, was Sie vorhin als Forderung der Linken propagiert hatten, Sozialquoten unabhängig von Leistung. Wenn wir anfangen, den Standard von Schule zu senken und die Kinder zu verdummen, statt sie zu befähigen, dann entlassen wir sie zwar vielleicht mit einem Zertifikat, aber ohne Kompetenz. Damit wir auch an den Punkt noch mal festhalten, der auch noch zu wenig meiner Meinung nach gesehen wird. Im nationalen Bildungsbericht gibt es eine Zahl Schulabsolventen ohne Abschluss. Der liegt in den Jahren so bei 10%. Bei PISA gibt es eine Zahl für die gleiche Population Verlassen der Schule ohne Kompetenz, der liegt bei 23%. Offenkundig machen wir jetzt schon so etwas, dass wir nur ein Zeugnis vergeben und sicher wissen, die können aber nichts. Das finde ich schon das erste Verbrechen an den Leuten. Wo landen die? In diesen Aufbewahrungssystemen, die man Übergangssysteme in der Berufsbildung nennt, wo sie nichts lernen, auf keinen Beruf hinkommen, keine Qualifikation neu erwerben, weil jeder, der mit ihnen arbeitet, feststellt, denen fehlen die elementaren Kulturtechniken. Die können weder richtig lesen noch schreiben, schweigen davon, sich kommunikativ angemessen ausdrücken, noch haben sie irgendeine Anstrengungsbereitschaft, noch sind sie gewohnt, sich längerfristig zeitlich an Aufgaben zu binden. Also, wenn wir das generalisieren, da hat Baumert vollständig recht, können wir die Schule vergessen. Das darf nicht sein. Das ist der einzige Ort, wo wir die Chance haben, den Standard aufrechtzuerhalten.
Aber gleichwohl, nochmal die Frage, was machen wir denn langfristig mit denen, wenn das immer mehr werden? Und das, was Sie eben gesagt haben, ist ja im Grunde Ihre Definition von Bildung, nämlich Individuen handlungsfähig zu machen.
Also das kann man ja nur programmatisch sagen. Das Erste ist, das darf nicht mehr werden, sondern man muss sich ein vernünftiges Ziel setzen, binnen 5 Jahren auf dem PISA-Level Stufe 1 und darunter allenfalls noch die Hälfte der jetzigen schlechten Werte zu tolerieren. Das heißt zweitens, man muss pädagogische Programme dezidiert und ausdrücklich auf diese Gruppe hin entwickeln. Man muss Schulangebote machen außerhalb der üblichen Zeit. Man muss andere Schulformen finden mit anderen Curricula. Man muss andere Formen des Berufszugangs haben. Man muss wirklich Qualifikation im Übergangssystem von Schule und Beruf neu entwickeln. Da gibt es ja einzelne Modelle, die kann man generalisieren. Man muss nur eine Priorität in diesem Bereich setzen. Denn auch für die Leute, die häufig nur von Exzellenz und Leistung ausdenken, die sollten mal einen Moment statistisch argumentieren. Wenn wir die 23%-Quote halbieren, haben wir bei PISA insgesamt einen Wert in der absoluten Spitzengruppe. Denn dann steigt auch unser ganzer Mittelwert. Und unser PISA-Platz ist ja nur im Mittelwert schlecht. Also wenn wir den Mittelwert verbessern, indem wir die untere schlechte Gruppe halbieren, sind wir auf einmal PISA-Sieger. Und jemand, der so denkt, ich tue das nicht, der müsste sich vielleicht davon überreden lassen, dass die Senkung der Zahlen ganz unten natürlich dazu führt, dass wir das gesamte Niveau steigern und individuell Chancen eröffnen. Nein, die Priorität muss dahin, da muss Geld hin. Und da können sich Bildungspolitiker mal profilieren, indem sie das mutig zu ihrem eigenen Programm machen. Ich hoffe, wir finden solche.
Ich danke Ihnen für dieses Plädoyer und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Heinz Almar Tenort, Inhaber des Lehrstuhls für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nächste Woche Mauerforschung zur Geschichte eines grausamen Bauwerkes. Ein Gespräch mit dem britischen Historiker Frederick Taylor über sein Buch Die Mauer. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.